Umarmte. Ein Geschichtspodcast von God's Rage, geschrieben von Matthias Schirio, gesprochen von Tim Wagner. Men at Arms, der siebenjährige Krieg. Dieser Podcast entstand unter tatkräftiger Mitwirkung durch Maximilian Knappke. Vielen Dank an dieser Stelle. Das 18. Jahrhundert erlebte einen Wandel in der Kriegsführung, wie er selten zuvor stattgefunden hatte. Der siebenjährige Krieg ist dabei in seiner Vielfalt kaum zu überbieten. In Europa bekämpften sich gut gedrillte, schlagkräftige Armeen. Auf den Ozeanen fochten die Großmächte Frankreich und Großbritannien um die Herrschaft über die Weltmeere. Und auf dem amerikanischen Kontinent trafen Briten auf Franzosen und die Stämme der Ureinwohner. Wie der siebenjährige Krieg ausgefochten wurde, welche Waffen dabei zum Tragen kamen und wie sich die Kriegsführung seit dem Dreißigjährigen Krieg gewandelt hatte, darum geht es heute. Kapitel 1: Das Ende der großen Söldnerheere. Seit dem Dreißigjährigen Krieg hatten sich das Kriegswesen in Europa deutlich gewandelt, sowohl die Zusammensetzung der Heere als auch deren Bewaffnung und Ausrüstung. Die Söldnerheere, die noch knapp 100 Jahre zuvor die Schlachtfelder dominiert hatten, wurden nach und nach durch ein stehendes Heer aus Berufssoldaten ersetzt, das bei Bedarf durch Reserveaufgebote aus Wehrpflichtigen ergänzt werden konnte. Dabei zog man zum großen Teil die eigene Bevölkerung heran und nicht wie bei den Söldnern Fremde. Ab und an warb man auch Männer aus anderen Ländern an, teils mit Arglist. Beispielsweise waren die Preußen bekannt dafür, Männer als Soldaten ins Land zu holen, in der Hoffnung, dass sich diese auch später dort ansiedelten und zum Bevölkerungswachstum beitrugen. Während des Siebenjährigen Kriegs presste Preußen auch etliche der besiegten Sachsen in die Armee, von denen die meisten jedoch relativ bald desertierten. Sowohl das Söldnerwesen als auch das Berufsheer besaßen dabei Vor- und Nachteile. Söldner waren oftmals schlagkräftige und gut gedrillte Soldaten, die sich für einen Obolus in die Schlacht warfen. Zwar ließen sie sich das Kämpfen und die langen Märsche gut bezahlen, doch konnte man sie eben nach Bedarf im Kriegsfall rekrutieren, sodass sie eben nur dann Geld verschlangen, wenn sie auch wirklich zum Einsatz kamen. Im Frieden konnte man sich das Geld sparen. Bei einem stehenden Heer ist das anders. Ob Frieden oder Krieg spielt keine Rolle. Die Soldaten müssen versorgt und untergebracht werden und durch regelmäßiges Exerzieren gedrillt und fit gehalten werden. Das ist nur logisch. Schließlich macht Übung bekanntermaßen den Meister und niemand wollte einen Krieg mit Soldaten führen, die schon jahrelang kein Gewehr mehr in der Hand hatten. Welche Berge an Nahrung und Kleidung eine solche Armee verschlingen konnte, könnt ihr euch vielleicht denken. Doch das Söldnerwesen hatte noch einen weiteren Vorteil gegenüber einem Heer aus der eigenen Bevölkerung. Söldner waren entbehrlich. Man konnte sie in die Schlacht schicken, ohne die eigenen Landsleute zu riskieren. Starben die Söldner, engagierte man einfach neue. Wenn es eins zu Genüge gab, dann waren es Männer, die bereit waren, andere Männer für ein wenig Geld zu töten. Allerdings waren die Söldner auch nicht frei von Nachteilen. Der bedeutendste war dabei der nicht vorhandene Bezug zum Auftraggeber und dem Staat. Ihre Loyalität galt schlicht und einfach dem Höchstbietenden. Während ein Heer aus Berufssoldaten oder Wehrpflichtigen meist aus Landeskindern bestand, waren die Söldner eben Fremde. Es interessierte sie nicht, was aus besagtem Staat wurde. Alles, was sie wollten, waren Mammon und lebend nach Hause kommen. Das stehende Heer schwor dagegen einen Eid auf den Herrscher und das Land, für das die Soldaten kämpften, war ihre Heimat. Natürlich hatten auch diese kein Interesse daran, sich unnötig in die Schlacht zu werfen, und es war keineswegs ausgeschlossen, dass sie desertierten. Doch zumindest, wenn es darum ging, einem Aggressor die Stirn zu bieten, waren sie im Zweifelsfall vielleicht eher motiviert, standzuhalten als ein Söldner. Noch dazu waren Söldner nach dem Krieg arbeitslos und mussten sich eine andere Beschäftigung suchen. Diese konnte auch schon mal Wegelagerei und Plünderung sein. Alles in allem kann man also sagen, dass Söldner allgemein nicht unbedingt den besten Ruf hatten. Schon der florentinische Philosoph Niccolò Machiavelli hatte keine besonders hohe Meinung von diesen und machte auch keinen Hehl daraus. In seinem Hauptwerk »Der Fürst« schreibt Machiavelli: »Ich behaupte also, dass das Heer, mit dem ein Fürst seinen Staat verteidigt, entweder aus seinen eigenen Leuten besteht oder aus Söldnern oder Hilfstruppen oder aus den letzteren gemischt. Söldner und Hilfstruppen sind nutzlos und gefährlich. Wer nämlich seine Herrschaft auf Söldner stützt, wird niemals einen festen und sicheren Stand haben, denn sie sind uneinig. herrschsüchtig, undiszipliniert und treulos, mutig unter Freunden und feige vor dem Feind, ohne Furcht vor Gott und ohne Treue gegenüber den Menschen. Du schiebst deinen Untergang nur so lange auf, wie du den Angriff aufschiebst. Im Frieden wirst du von ihnen ausgeplündert und im Krieg vom Feind. Die Ursache dafür ist, dass sie kein anderes Verlangen und keinen anderen Grund haben, der sie im Felde hielte, als das bisschen Sold, das nicht ausreicht, um sie für dich den Tod suchen zu lassen. Ihr seht also, wo die Reise hingeht. Die Söldner wurden nach und nach durch das Berufsheer ersetzt, auch wenn das Söldnertum bis heute immer noch existiert. Kapitel 2. In Reih und Glied. Auch in anderer Hinsicht hatte sich das Kriegswesen gewandelt. Zwar waren Schusswaffen im Dreißigjährigen Krieg schon weit verbreitet, doch genossen Hieb- und Stichwaffen noch immer einen hohen Stellenwert. Dies ist zum Teil auf die lange Nachladezeit und die Ungenauigkeit der Musketen zurückzuführen, die nicht ausreichten, um sich effektiv gegen die Kavallerie oder andere Nahkampfinfanterie zu verteidigen. Im Laufe der Zeit wurden die Feuerwaffen dann immer weiter verbessert, wobei das Hauptaugenmerk auf einer schnelleren Nachladezeit lag. Auch das Gewicht wurde immer weiter reduziert. Dies war auch nötig, denn die frühen Musketen konnten gut und gerne 15 Kilo wiegen. Dabei trugen die Soldaten noch die Musketengabel mit sich herum, die einen Schaft aus Holz und eine metallische Gabel besaß, auf die man die Muskete auflegte, um nicht das gesamte Gewicht tragen zu müssen. Mit einer eisernen Spitze rammte man die Gabel in den Boden. Dabei bildeten sich zwei Typen von Infanterie heraus. Zum einen waren da die Füsiliere. Anfang des 18. Jahrhunderts setzte sich die Steinschlossmuskete gegenüber der Lundenschlossmuskete durch. Vor allem, weil diese bei schlechterem Wetter zuverlässig war. In Frankreich bezeichnete man die Waffe nicht länger als Musket, sondern als Fusil. Weshalb sich der Name Füsilier gegenüber dem des Musketiers dort unter Friedrich II. Auch in Preußen für alle neu aufgestellten Regimenter durchsetzte. Im restlichen Teil des deutschsprachigen Raums blieb der Name Musketier weiterhin in Benutzung, teils sogar bis in den Ersten Weltkrieg, als die Muskete auf dem Schlachtfeld längst keine Rolle mehr spielte. Der Name Füsilier ist heute weitestgehend aus der Mode gekommen. Auch wenn die Schweizer noch immer Füsilierregimenter haben und der Begriff Füsilieren noch immer als Synonym für Erschießen oder Eliminieren verwendet wird. Die Füsiliere waren damals die leichte Infanterie, wohingegen die Granadiere die schweren Jungs waren, die ihren Namen daher trugen, dass sie mit einer frühen Form der Handgranate ausgerüstet waren. Letztere waren oftmals handverlesene Veteranen und selbst nachdem die Granate langsam verschwand, blieb die Bezeichnung Grenadier für Elitetruppen noch lange über die Zeit des Siebenjährigen Krieges hinaus bestehen. So waren die Männer der alten Garde Napoleons ebenso Grenadiere und auch noch heute dienen in den Armeen Deutschlands, Österreichs und der Schweiz Panzergrenadiere. Im Siebenjährigen Krieg spielten Nahkampfwaffen in Europa eigentlich eine untergeordnete Rolle. Zwar war es beispielsweise in Preußen und Frankreich noch immer üblich, dass Infanteristen einen Dägen oder Säbel trugen, doch nutzte man für den Nahkampf meist das Bajonett. Die frühen Bajonette, wie das Spundbajonett, waren im Endeffekt nur Dolche oder Messer, die man in den Lauf der Waffe steckte. Damit konnte man zwar im Nahkampf kämpfen, wie mit einem Speer, doch war das Nachladen und Schießen nun nicht mehr möglich. Später folgte das Tüllenbajonett, das man am Lauf befestigte. Dabei blieb dieser frei und die Waffe konnte weiterhin im Fernkampf eingesetzt werden. Allerdings muss man sagen, dass der Fernkampf natürlich die Hauptaufgabe der Infanterie blieb. Den größten Stellenwert besaßen Nahkampfwaffen nach wie vor bei der Kavallerie. Dort setzte man zumeist auf Säbel, doch auch Lanzen kamen zum Einsatz. Diese waren auch die einzigen Einheiten, die noch gepanzert waren. Doch bestanden diese Rüstungen meist nur aus einem Harnisch, der Front und Rücken schützte. Diesen nannte man Kürass. Ursprünglich aus Eisen gefertigt, wurde dieser langsam aber sicher durch einen aus Leder verdrängt. Bei vielen Kavallerieeinheiten bleibt auch der Helm noch eine gewisse Zeit im Einsatz, da diese im Nahkampf eher mit Hieben zu rechnen hatten als die Infanterie. Mit dem Wegfall der reinen Nahkämpfer und dem Wechsel vom Söldner zum Berufsheer kam es zu einer Standardisierung in der Bewaffnung der Soldaten, da sich der Staat um die Ausrüstung kümmerte. Dies hatte einen großen Vorteil. Dadurch konnte man eine breitere Masse des Volkes zum Militärdienst heranziehen, da der Geldbeutel für die Beschaffung der Ausrüstung nun keine Rolle mehr spielte. Immer wichtiger wurde die Artillerie. Im Dreißigjährigen Krieg hatte es diese als Einheit zwar gegeben, doch gehörte diese ebenfalls nicht zu einem stehenden Heer. War der Krieg vorbei, entließ man sie. Ende des 17. Jahrhunderts ging man dazu über, auch diese als allzeitbereite Einheiten zu halten. Dabei war die Rolle des Artilleristen weniger die eines Soldaten, sondern mehr die eines Facharbeiters, wenn man es so wollte. Dabei war die Ausbildung vor allem technischer Natur. Beispielsweise spielten Geometrie und Winkelberechnung eine große Rolle, um die Kanonen richtig auszurichten. Die Artillerie erlebte dabei ständige Verbesserungen, insbesondere im Hinblick auf ihre Beweglichkeit. Später kamen dann größere Kaliber zum Einsatz. Kapitel 3: Auf dem Schlachtfeld. Nun wissen wir, dass die Söldner vom Berufsheer abgelöst wurden und die Bewaffnung einheitlich wurde. Doch wie genau wurden diese Waffen nun eigentlich in der Praxis eingesetzt? Die Hauptlast des Krieges trug natürlich die Infanterie. Diese marschierte in enger Formation auf den Gegner zu und schoss eine Salve nach der anderen auf diesen ab. Dabei kam das gliederweise Feuern zum Tragen. Dabei marschierte die Truppe in 3 bis 4 Reihen auf den Gegner zu und setzte dann zum Feuern an. Die erste Reihe schoss, ging dann in die Knie und ließ die zweite, dann die dritte und auch die vierte feuern. Während die hinteren Reihen feuerten, konnten die anderen Reihen im Knie nachladen, sodass, wenn die hinterste Reihe gefeuert hatte, die erste erneut das Feuer eröffnen konnte, um das Prozedere vom Neuen zu beginnen. Dies sorgte dafür, dass der Gegner einem konstanten Feuer ausgesetzt war und man ihm nicht erlaubte, zur Ruhe zu kommen oder sich zu sammeln. Außerdem erhöhte sich durch das gleichzeitige Feuern und Nachladen logischerweise die Feuerrate. Diese Art des Schießens hielt sich bis ins 19. Jahrhundert, wobei die Anzahl der Linien, die normalerweise nacheinander schossen, sich mit der Zeit von 4 auf 3 reduzierte. Dies rührte von der verringerten Nachladezeit der Musketen her, und die Infanterie musste wirklich nah an den Feind heran, denn je größer die Entfernung zum Feind war, desto unzuverlässiger war die Trefferquote dieser Waffen. Mittlerweile war die Infanterie mit ihren Bajonetten auch dazu in der Lage, sich effektiv gegen anpreschende Kavallerie zu verteidigen. Dazu bildet man die sogenannte Carré-Formation. Dabei bildeten die Soldaten Quadrate, die vorderste Reihe kniete vor der stehenden zweiten. Die Formation besaß dabei keine Flanken und auch keine ungedeckten Rückseiten. Beide waren für die Kavallerie ideale Ziele. Auf diese Weise konnten die Soldaten in alle Richtungen feuern und kein Pferd war besonders erpicht darauf, auf einen Wall von spitzen Bajonetten zuzupreschen, der noch dazu Salben von Gewehren ausspie. Bis ins 19. Jahrhundert war diese Formation erfolgreich gegen Kavallerie im Einsatz. Zwei der bekanntesten Beispiele für diesen Einsatz waren die Schlacht an den Pyramiden und die Schlacht von Waterloo. Ihr merkt, wir bringen viele Beispiele, die zu den Kriegen Napoleons und nicht zum Siebenjährigen Krieg gehörten. Das liegt einfach daran, dass dies die wohl prominentesten Beispiele sind und sich die Kriegsführung in dieser Zeit nicht nennenswert änderte. Auch die Vorgehensweise eines Kommandanten änderte sich. Oft versuchte man, die Front des Gegners zu umgehen, beispielsweise durch Flankenmanöver, um der Feuerkraft der Artillerie zu entgehen. Bei der Kavallerie unterschied man vor allem zwischen 3 Gattungen, dem Kürassier, benannt nach dem bereits angesprochenen Kürass, dem Dragoner und dem Husaren. Erstere stellten die schwere Kavallerie, ausgerüstet mit Degen und Pistole. Benannt waren sie nach dem Kürass. Die Dragoner waren berittene Infanteristen, die zum Schlachtfeld ritten, abstiegen und dann zu Fuß kämpften. Allerdings waren sie nach und nach ebenfalls schwere Kavalleristen. Die Husaren waren im Siebenjährigen Krieg eine noch recht neue Truppengattung. Die Kavallerie erfüllte dabei dieselben Aufgaben, die sie schon seit Urzeiten der Kriegsführung erfüllte. Sie wurde als Spähtrupp eingesetzt und um den Feind zu behelligen, sodass sich dieser nicht ungehindert formieren konnte. In der Schlacht dienten sie oft dazu, die feindlichen Reihen zu durchbrechen oder um Plänklern das Leben schwer zu machen. Nach einer gewonnenen Schlacht waren sie es, die die fliehenden Truppen des Feindes verfolgten und damit einen großen Teil der Bluternte einfuhren. Meist wurde sie an den Flanken aufgestellt, um Flankenangriffe zu vereiteln oder selbst an den feindlichen Flanken tätig zu werden. Kapitel 4: Setzt die Segel. Nicht nur zu Lande änderte sich die Art und Weise, wie man Krieg führte. Bis zum 15. Jahrhundert beschränkte sich der Einsatz von Schiffen weitestgehend auf das Transportwesen. Man brachte die Truppen an Land und focht dort den eigentlichen Krieg aus. Zwar gab es auch damals schon Seeschlachten und man tat auch als Mannschaft eines Handelsschiffes gut daran, Waffen an Bord zu haben, um auf Piraterie vorbereitet zu sein, doch trugen die Streitkräfte zu Land die Hauptlast des Krieges, wo sich dieser auch am Ende entschied. Langsam aber sicher wurde auch hier die Artillerie immer wichtiger und wurde schließlich zur Hauptwaffe, was dafür sorgte, dass sich die Schiffsbesatzungen aus immer größerer Entfernung gegenseitig beschießen konnten. Zuvor hatte der Krieg zur See meist darin bestanden, dass man das feindliche Schiff enterte und eroberte, oder dabei die Besatzung ausschaltete. Rammen war ebenso üblich. Dabei kämpfte jedes Schiff der Flotte mehr oder weniger für sich selbst in einem losen Verband. Dies änderte sich mit der Artillerie. Nun focht man die Schlachten gemeinsam im Geschwader aus, wobei man sich dem Feind in Formation näherte und versuchte, ihm möglichst viele Breitseiten zu verpassen. Dabei gab es nicht nur die gewöhnlichen Kanonenkugeln, sondern auch einige Variationen, die eingesetzt werden konnten. Am bekanntesten war wohl die Kettenkugel, wobei man mehrere Kugeln mit einer Kette verband. Diese konnte noch größere Löcher in die Bordwände reißen und wenn man Glück hatte, auch Masten schwer beschädigen oder gar zerstören. Dann trieb das Schiff mehr oder weniger auf dem Meer herum und war zumindest aus dem Kampfgeschehen etwas herausgenommen. Wenn so etwas geschah, kam es zum Entermanöver und die bewegungsunfähigen Schiffe wurden erstürmt. Das Entern verlor also nicht völlig an Bedeutung. Zunächst waren es die großen See- und Kolonialmächte, allen voran England, Frankreich und Spanien sowie die Niederlande, die größere Flotten erbauten und sie auch unter eigenen Admiralen fahren und optimieren ließen. Zuvor hatte man diese Aufgabe gerne Freibeutern überlassen, die im staatlichen Auftrag mit eigenem Risiko Schiffe angriffen und die Beute teilweise oder ganz einstrichen. Man konnte auf dem Meer also eine ähnliche Entwicklung wie bei den Landtruppen erkennen, also weg von staatlich beauftragten Söldnern und Piraten hin zum Berufsheer, beziehungsweise zur Berufsmarine. Wobei letztere dem Landheer sogar etwas vorausschreitet. Das war auch wichtig, denn die Manöver wurden komplexer und wie beim Landheer brauchte man Erfahrung und gute Ausbildung für die richtigen Umgänge mit der Artillerie und vor allem zum Agieren im Kampfverband und wollte sich dabei lieber auf die eigenen Leute verlassen. Noch dazu war so ein Schiff ein recht kompliziertes Gefährt, das man beherrschen musste. Jeder Handgriff musste sitzen und das nicht nur im Gefecht, sondern auch bei rauer See. Im Zuge der Kolonialisierung mussten die Flotten der großen Seemächte immer weiter aufs Meer hinausfahren und ganze Ozeane überqueren, die ein Holzschiff oft erbarmungslos verschlucken konnten. Wer schon mal ein Video von einem Sturm auf dem Atlantik gesehen hat, der weiß, wovon geredet wird. Vor allem die Ausbildung der Mannschaften und der Marine wurde professionalisiert, um die eigene Marine zu einer schlagkräftigen und vor allem zuverlässigen Waffe zu machen. Auch der Schiffsbau wurde standardisiert und immer weiter verbessert. Besonders die Briten zeigten sich hier fortschrittlich und schafften es, sich gegen die rivalisierenden Niederländer durchzusetzen. Vor dem Siebenjährigen Krieg hatten beide bereits 3 Kriege ausgetragen, die überwiegend auf hoher See stattfanden. Ein 4. Krieg sollte danach noch folgen. Die Briten wurden schließlich zur größten Seemacht, die sie noch bis zum Zweiten Weltkrieg bleiben sollten. Und dies war für sie auch ratsam. Als Inselstaat hatten sie vor dem Einsatz von Flugzeugen kaum etwas zu fürchten, solange ihre Flotte stark genug war, um jeden Angreifer zu stoppen, noch bevor dieser das Land überhaupt betrat. Selbst Napoleon war an der Royal Navy verzweifelt und gescheitert. Bei Trafalgar verlor er den Großteil seiner Flotte. Kapitel 5 Nordamerika. Wenn wir uns mit der Kriegsführung des Siebenjährigen Krieges beschäftigen, müssen wir neben Europa auch auf einen weiteren Schauplatz schauen. Nordamerika. Dabei wird deutlich, dass wir bisher eine Kriegspartei noch gar nicht beleuchtet haben, die oftmals vergessen wird. Die amerikanischen Ureinwohner. Von diesen waren nämlich einige Stämme auf Seiten der Franzosen als deren Verbündete am Krieg beteiligt. Dabei kämpften diese Leute etwas anders, als es die Europäer taten, allein schon, weil die Gegebenheiten eine andere Form der Kriegsführung diktierten, weshalb wir ihnen ein eigenes Kapitel widmen. Aber mal langsam. Wer waren diese Leute eigentlich und woher kamen sie? Die ersten Menschen, die die beiden amerikanischen Kontinente besiedelten, kamen aus Asien, genauer gesagt wohl aus Nordasien und Sibirien. Von dort aus zogen sie über die sogenannte Beringstraße, eine Landbrücke, die beide Kontinente miteinander verband. Von Alaska ausgehend zogen die Menschen immer weiter gen Süden, bis sie auch Südamerika erreichten. Ähnlich wie im Rest der Welt betätigten sie sich erst als Jäger, Sammler und Fischer, ehe sie nach und nach sesshafter wurden und begannen, erste rudimentäre Siedlungen zu gründen. Man muss dabei betonen, dass die Begriffe Indianer oder amerikanische Ureinwohner nur Sammelbegriffe sind, da es natürlich nicht das eine Volk gab, geschweige denn hochentwickelte staatliche Systeme, die alle diese Menschen unter einen Banner geeint hätten. Tatsächlich gab es eine ganze Reihe verschiedener Stämme in Nordamerika, die nicht unbedingt viel miteinander gemeinsam haben mussten. Hier und da mag es natürlich einige sprachliche und auch kulturelle Gemeinsamkeiten gegeben haben, doch das musste natürlich nicht für alle Stämme gelten. Und diese Stämme mussten sich untereinander noch nicht einmal grün sein. Ganz im Gegenteil sogar. Es kam durchaus zu Streitigkeiten untereinander. Das Ganze kann man ein wenig mit den Galliern oder den Germanen vergleichen, die zwar gewisse Ähnlichkeiten aufwiesen, für die die Bezeichnung Gallier oder Germane auch nur Oberbegriffe darstellten und den einzelnen Stammesgesellschaften nicht gerecht wurden. Was im Jahr 1492 passierte, wisst ihr wahrscheinlich alle. In diesem Jahr erreichte Christopher Columbus die Insel Hispaniola, auf der heute Haiti und die Dominikanische Republik liegen. Dort traf er auch auf die ersten Menschen. Von Columbus haben wir auch das Wort Indio, von dem auch das Wort Indianer abgeleitet ist. Columbus glaubte damals, den Seeweg nach Indien gefunden zu haben und gab den Menschen deshalb diesen irrtümlichen Namen. Dazu sollte allerdings gesagt werden, dass man damals den ganzen Osten Asiens oftmals als Indien bezeichnete. Nach dem Entdecker kamen irgendwann die Kolonisten. Zuerst ging es dabei oft um Handel und die Erschließung neuer Absatzmärkte für die eigenen Produkte, später dann um Eroberung und das Nutzen neuer Ressourcen. Die indigene Bevölkerung wurde dabei immer weiter dezimiert, teils durch Krieg, teils durch Masern, Pocken und ähnliches, also Krankheiten, mit denen die Ureinwohner bis dahin keine Erfahrung gemacht hatten. Dementsprechend hatten sie auch nicht den Immunschutz, den die Europäer gehabt hätten. Besonders die Pocken wüteten unter den Stämmen. Einigen Quellen zufolge rafften sie bis zu einem Viertel der indigenen Bevölkerung hin. Dabei war diese Krankheit hier ähnlich verheerend wie der Schwarze Tod in Europa, wobei Nordamerika damals grundsätzlich weniger dicht besiedelt gewesen war als Europa. Nach und nach verschwanden viele der Stämme ganz von der Bildfläche. Andere versuchten dem zu entgehen, indem sie sich mit der Fremdherrschaft abfanden und sogar, wie im Falle des Siebenjährigen Krieges, mit den Kolonialmächten gemeinsam im Krieg kämpften. Die Franzosen setzten sie neben ihrer eigenen Miliz ein, was auch einige Vorteile bot. Zum einen musste man weniger eigene Soldaten riskieren und zum anderen besaßen sie etwas, das weder Franzosen noch Briten hatten: Ortskenntnisse. Dies kann gar nicht genug betont werden, denn wie gut man das Gebiet kannte, in dem gekämpft wurde, konnte mitunter über Sieg und Niederlage entscheiden. Die Ureinwohner wussten, wo man welchen Fluss überqueren konnte, auf welchen Wegen eine Armee schnell vorankam und wo man dem Feind auflauern konnte. Besaß man dieses Wissen nicht, musste man das Gebiet erst von Speeren erkunden lassen, was eine Armee erheblich verlangsamen konnte. Obendrein waren die Kundschafter leichte Beute, wenn sie sich zu weit von den eigenen Truppen entfernten. Dabei hatten sie gelernt, mit modernen Waffen umzugehen und konnten somit auch einen effektiven Beitrag im Kampf leisten. Für die Franzosen waren sie eine echte Bereicherung für die eigenen Truppen. Kapitel 6: Andere Spielregeln. Man muss jedoch festhalten, dass sich die Kampfhandlungen in Europa und in den französischen und britischen Kolonien in Nordamerika grundlegend voneinander unterschieden, sowohl was den Verlauf des Konflikts als auch die Art der Durchführung angeht. In Europa wütete der Krieg in Gestalt klassischer Schlachten mit mehreren Reihen von Musketenschützen, die sich gegenseitig eine Salve nach der anderen um die Ohren schossen. Mit dem gliederweisen Feuern und der donnernden Artillerie wollte man den Feind auf offenem Feld schlagen. In Nordamerika gestaltete sich diese Art des Krieges etwas schwierig. Besonders die Franzosen und ihre Alliierten setzten weniger auf große Feldschlachten, sondern eher auf Kleinkriege aus Scharmützeln und Hinterhalten. Dafür hatten sie zwei gute Gründe. Zum einen besaßen sie schlicht und ergreifend nicht die nötige Manpower, um sich auf groß angelegte Kampfhandlungen einzulassen, und sie konnten diese auch nicht einfach kurzerhand über das Meer einschiffen. Das Risiko, von der Royal Navy abgefangen zu werden und einen großen Teil der Truppen zu verlieren, war nicht unerheblich. Zum anderen waren die Franzosen auch in Europa in Kampfhandlungen gegen Friedrichs Preußen und dessen Verbündete verwickelt. Viele ihrer Truppen waren demnach einfach schon woanders gebunden und konnten gar nicht abgezogen werden. Die besten Soldaten, die die Kolonisten hatten, stationierten sie in ihren Forts, um diese zu verteidigen. Für Angriffe standen demnach überwiegend Milizen und die Truppen der verbündeten Stämme zur Verfügung. Erschwerend kam hinzu, dass die Briten es schließlich schafften, die französische Flotte auszuschalten und die Franzosen von Europa abzuschneiden. Somit konnten sie weder auf neue Truppen noch auf Nachschub an Munition und Waffen hoffen. Sie mussten mit dem auskommen, was sie hatten. Der zweite Grund lag in den Stämmen selbst. Wie bereits gesagt, verfügten sie über weitreichende Ortskenntnisse, die die anderen Kriegsteilnehmer nicht besaßen. Und dies machten sich die Franzosen ganz einfach zunutze. Anstatt den offenen Kampf zu suchen, beschränkten sie sich auf Hinterhalte, um den Briten Schaden zuzufügen. Das anschaulichste Beispiel ist die Schlacht am Fluss Monongahela, etwa dort, wo heute die Stadt Pittsburgh liegt. Die Briten überquerten den Fluss und gerieten in eine Falle der Franzosen und der Ureinwohner, wobei sie herbe Verluste hinnehmen mussten. Das Gebiet war waldig und so bot es den Angreifern reichlich Deckung, während sie die Briten einfach niederschossen. Diese fanden außerdem keine passende Antwort auf diese Art des Krieges. Anstatt es den Franzosen gleich zu tun und Deckung zu suchen, stellten sie sich in der klassischen Formation auf und gingen dementsprechend mit Pauken und Trompeten unter. Dieses Beispiel zeigte deutlich, dass die übliche Form des Krieges an diesem Kriegsschauplatz einfach nicht anwendbar war, da sie voraussetzte, dass sich der Gegner offen stellte. Die Kämpfe in Nordamerika fanden überwiegend in Kanada statt, wo es sehr viele Wälder gab und weitaus weniger und kleinere Städte, als man es von Europa kannte. Dementsprechend gab es genug Orte für ähnliche Hinterhalte und eine Art Guerillataktik. Wir können also festhalten, dass sich das Kriegswesen des Siebenjährigen Krieges deutlich von dem des Dreißigjährigen unterschied. Berufsstände wie der Landsknecht verschwanden, um einem neuen Typus Soldat Platz zu machen, dem Füsilier oder Musketier, welcher lange das Schlachtfeld dominieren sollte und erst durch moderne Hinterladergewehre verdrängt werden sollte. Und was lernen wir daraus? Wenn du nicht mit der Zeit gehst, gehst du mit der Zeit.